Ich habe zum ersten Mal Cumbia gehört, viel früher, also in den 90er Jahren, als ich auch zum ersten Mal in Lateinamerika war. Da bin ich durch Bolivien und Peru gereist, war viel in Bussen unterwegs, halt Überlandbusse, und alle Chauffeure, in allen Bussen hat man die Cumbia, also die quasi peruanische Cumbia gehört, die mir vom ersten Moment her, wo ich sie gehört habe, wirklich sehr gefallen hat. Ich habe sie dann eine Weile vergessen, die Cumbia, bis ich 2010 in Mexiko war, an der Küste, in Veracruz, für eine Fotoreportage über ein anderes Thema, und da lief überall Cumbia, also in allen Läden und in vielen Bars. Und da bin ich eigentlich wieder eingestiegen mit der Cumbia und habe dann eben 2010 beschlossen, ich möchte nochmal zurück nach Mexiko kommen und herausfinden, wie die Musik gespielt wird, wie die Leute dazu tanzen. Und was dann quasi als kleine fotografische Recherche über Cumbia-Musik geplant war, hat sich zu einem Großprojekt über Cumbia und vor allem auch mexikanische Cumbia entwickelt, an der ich eigentlich bis heute dran bin.
Dann lass uns mal drauf gucken. Du hast jetzt spezifiziert, ne? Erstmal hast du das Fragezeichen weggewischt. Hat das nun ausschließlich mit Mexiko zu tun? Nein, es ist sozusagen weiterverbreitet in dem sogenannten Lateinamerika. Wenn es überall ist, woran kann man denn mexikanische Cumbia erkennen?
Das ist sowieso grundsätzlich, finde ich, auch das sehr Interessante an der Cumbia, jetzt was du erwähnst, weil die Cumbia sich als von Kolumbien aus in verschiedene Länder verteilt hat und in jedem Land halt ganz spezifische Charakteristiken angenommen hat. Sie bleibt immer die Cumbia, aber wird dann halt zur peruanischen Cumbia, argentinischen oder zur mexikanischen. Und die mexikanische Cumbia, da ist das Spezifische daran, dass die ausschließlich von Soundsystems gespielt wird. Also da war eigentlich mein Eintritt in die mexikanische Cumbia, aber gleichzeitig eigentlich mein Eintritt in die Soundsystem-Szene von Mexiko.
Was bedeutet das? Also, es muss ja in jedem Fall Musikerinnen und Musiker geben, die Musik erstmal machen, damit sie jemand dann wiederum als, ich sag jetzt mal, DJ wiedergeben kann. Weil so ein bisschen sowas ist ja das Soundsystem. Was ist denn die Verbindung von den Musikschaffenden oder aber von dieser Soundsystem-Kultur?
Es gibt natürlich Bands, die Cumbia spielen, und dann gibt es die Soundsystems, die Sonideros, also die Besitzer der Soundsystems in Mexiko heißen Sonideros. Es gibt die Sonideros, die Cumbia spielen. Begonnen hat das, glaube ich, so in den 50er Jahren in Mexiko. Da waren eigentlich Bands eingeladen an private Feste, sagen wir Hochzeiten, Geburtstage. Und wenn die Band eine Pause hatte, hat jemand seine Platten aufgelegt. Und mit der Zeit wurden dann nur noch diese Leute mit ihren Plattensammlungen eingeladen, die dann eben zu den Sonideros wurden, und die Bands wurden nicht mehr eingeladen. Das hat auch damit zu tun, dass es natürlich günstiger war, kostengünstig ein Sonidero einzuladen als eine Band. Also die waren eigentlich von Anfang an verbunden, und das ist so eine Hin- und Herbewegung. Also die Bands spielen eigene Musik, aber auch halt kolumbianische Cumbia. Die Soundsystem nehmen die Lieder, also die nehmen dann die Lieder der Bands eigentlich mit und spielen sie an den Soundsystem-Veranstaltungen. Und das hat mit der Zeit, weil die Soundsystems sehr, sehr populär wurden, eigentlich dazu geführt, dass die Bands, also die wussten, wenn ein Lied von ihnen, von einem Soundsystem gespielt wird, dann kann es ein Hit werden. Also die Soundsystems waren sehr wichtig in der Verbreitung der Cumbias, die Bands eigentlich wie ursprünglich gespielt haben. Und die Sonideros, die wiederum haben dann angefangen, selber Cumbias eigentlich wie zu produzieren oder zu editieren, wie sie das heute machen, was wiederum die Bands aufnehmen. Also das ist so eine Hin- und Herbewegung eigentlich, wo beide sich auf die anderen wie beziehen oder sich beeinflussen lassen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das klingt sozusagen so eine Entwicklung vom Handgemachten, ne? Von so analoger Musik hin zu dem, was man heute ja eher so im elektronischen Bereich verortet, was so Musik angeht, die durchaus in einem Zimmer von einem Menschen alleine entstehen kann. Wie ist denn da sozusagen diese Entwicklung in der Geschichte von den 50ern bis zum Beispiel 2018, wo wir ja heute leben?
Ich bin nicht Musikologin. Ich kann alles, was ich jetzt wie dir erzähle, sind Dinge, die mir die Sonideros erzählt haben oder die ich gesehen habe in diesen 8 Jahren der Recherche in der Szene. Das, was man jetzt zum Beispiel in Europa als elektronische Cumbia hört, Das höre ich in Mexiko eigentlich selten. Oder wenn, dann in Bars in den Zentren der Städte. Aber die Cumbia und die Sound Systems, also von den Sound Systems gespielte, ist eine Kultur der Barrios, also der Außenviertel der Ärmenquartiere. Und da ist eine elektronische Variante, die man hört, eben nicht eigentlich das, was man hier als elektronische Cumbia bezeichnen würde, sondern das, was sie Cumbia Editada nennen, also editierte Cumbia. Und das sind dann von jüngeren Sonideros am Computer eben hergestellte oder so leicht veränderte klassische, eigentlich Cumbia-Stücke, kolumbianische.
Wenn wir jetzt diesen Aspekt nehmen, dass das eher aus den, ich sag jetzt mal, nicht urbanen Räumen kommt, ist dann die Cumbia auch Ausdrucksmittel für Auseinandersetzung mit Gesellschaft? Also hat das auch einen politischen Gehalt oder ist das eine aufs Feiern beschränkte Musik?
Als erster Stelle ist das eine Musik für die Feste der Nachbarschaften. Also so hat sie auch begonnen eigentlich, um tanzen zu gehen. Da sind noch weitere Dinge auch ein bisschen dazugekommen. Ich glaube, also ursprünglich oder in erster Linie ist es eine Tanzveranstaltung. Aber es kriegt natürlich dadurch, dass es zum Beispiel eine Kultur der Ärmenviertel ist, kriegt es natürlich eine politische Bedeutung auch. Oder die Tatsache, dass in den letzten Jahren zum Beispiel sich die Veranstaltungen zu einer Art wie Live-Radio-Veranstaltungen entwickelt haben, weil die Sonideros, die spielen natürlich die Musik und wollen die Leute zum Tanzen bringen, aber sie sind am Mikrofon, sprechen während zwischen den Stücken durchs Mikrofon und geben die Grüße, die Leute ihnen auf Zetteln und Plakaten oder ins Handy getippt reichen, durchs Mikrofon weiter. Und das ist, wie gesagt, so eine Art Live-Radio und das kriegt eine politische Diskussion oder Dimension zum Beispiel, weil viele Leute das benutzen, um Grüße an ihre Verwandten in den USA zum Beispiel zu schicken. Also auf jeden Fall ist das verknüpft mit politischen Fragen, aber also nicht jetzt in der ursprünglichen Anlage schon nicht, denke ich. Aber ich glaube auch, dass das etwas auch wiederum Interessantes ist, der Cumbia, weil die irgendwie nie ganz offiziell wurde. Also das ist vielleicht ein Unterschied zu Salsa oder anderer Musik, die bis ganz in obere Schichten auch der Gesellschaften durchgedrungen ist. Cumbia ist eigentlich immer seit 50 oder mehr Jahren etwas der Arbeiterklasse oder der Ärmenviertel geblieben.
Wenn wir heute Mexiko hören als Begriff, dann hat man ja ganz schnell im Kopf Drogenkrieg. Und wenn man so ein bisschen sich informiert, dann weiß man, dass es in bestimmten Regionen Mexikos tatsächlich ein echtes Problem ist, an anderen Stellen nicht ganz so ausgeprägt. Jetzt hast du eine Recherchereise unternommen, warst lange unterwegs und hast über einen langen Zeit dir diese Cumbia-Kultur angesehen. Ich habe mich so beim Nachdenken über unser Gespräch gefragt, wie sieht denn so ein Feiern im Drogenkrieg aus? Gibt es irgendeine Sache, die du wahrgenommen hast, dass eben diese Cumbia-Feierei vielleicht in den letzten 10 Jahren da nicht ganz ungeberührt geblieben ist durch eine Situation, in der zigtausend Tote eigentlich zu beklagen sind in dem Land?
Also es hat auf jeden Fall die Gewalt an den Tanzveranstaltungen zugenommen und das hat vielleicht zum Teil mit dem Drogenkrieg zu tun. Ich war jetzt nicht in den Gegenden, wo es ganz schlimm ist. Da würde ich nicht hingehen. Also ich war wie in anderen Regionen. Aber es gibt ein Problem mit Kriminalität oder Gewalt an den Tanzveranstaltungen. Das hat aber eher, sagen die Sonideros, damit zu tun, mit einer Zunahme von Bandenkriminalität, die jetzt vielleicht auch verknüpft ist mit Drogen, mit dem Drogenkrieg, aber nicht unbedingt. Die auch an anderen Orten, glaube ich, in anderen Ländern, vielleicht in Nord- oder Mittel- oder Südamerika auch zugenommen hat. Einige der Sonideros, jetzt einer aus Puebla vor allem, Samurai, der hat erzählt, dass es viel auch damit zu tun hatte, dass Leute, die aus Puebla, die nach New York migriert sind, sich dort in Banden, also als Gangs, wie radikalisiert haben. Also er hat gesagt, es gibt so ein Level von Bandengewalt in Amerika, das man nicht gekannt hat vorher, also Anfang 90er oder Mitte 90er in Mexiko. Und dadurch, dass viele dieser Leute nach jetzt Puebla zum Beispiel zurückdeportiert wurden, diese krassere Bandenkriminalität oder Gewalt dann auch nach Mexiko gekommen ist und die Leute eben auch an die Tanzveranstaltungen gehen und sich deshalb, sagt er, die Situation an den Veranstaltungen verschärft hat. Es ist eine Tatsache, dass es viel gefährlicher ist an den Veranstaltungen als vor 10, 15 Jahren. Und das ist ein Problem, weil zum Beispiel die Bisonideros die Bewilligungen nicht mehr bekommen, um Veranstaltungen auf der Straße zu organisieren, was für alle, die ich gefragt habe, wie ihr ursprünglicher Arbeitsort eigentlich ist. Das ist das eine, das andere, aber da wollte niemand sehr viel dazu sagen, wenn ich gefragt habe, es gibt Soundsystems, da muss man sich fragen, wegen der technischen Anlage oder den plötzlichen Möglichkeiten, die sie finanziell zu haben scheinen, muss man sich fragen, woher das Geld kommt, also inwiefern auch da vielleicht Geld aus dem Drogenkrieg involviert ist oder nicht, aber da weiß ich nicht viel mehr.
Ich spreche mit der Fotografin und Künstlerin Miriam Wirtz, die sich mit Cumbia beschäftigt hat, über viele Jahre in Mexiko dieser Kultur nachgegangen ist und das Ganze in so einer, ich sage jetzt mal, in ein Buchprojekt hat münden lassen, denn es ist nicht nur ein Band, sondern es ist mehrbändig und es versucht, das, was wir gerade besprechen, eine ziemlich komplexe Kultur und auch gesellschaftliche Situation abzubilden. Wie ist denn das, wenn man Musikkultur fotografieren will?
Also du meinst, weil es ein visuelles und nicht ein Audio-Medium ist.
Ja, durchaus.
Gut, jede Szene hat die visuelle Seiten natürlich. Also aber es gibt tatsächlich eigentlich an jeder Veranstaltung, an der ich fotografiert habe, irgendwann den Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist genug, jetzt lege ich die Kamera zur Seite und jetzt geht es um die Musik, um den Tanz und nicht mehr um die Bilder. Es ist aber mein Interesse, weil ich aus der Fotografie komme, ist natürlich auch ein visuelles, aber nicht nur, also ich mache nicht nur Fotos, ich führe Gespräche mit den Leuten, mit den Sonideros natürlich oder anderen Leuten in der Szene, nehme die auf und das Ganze ist eigentlich weniger ein Fotoprojekt, würde ich sagen, als eine Art Oral History. Also der Versuch, diese eigentlich Kultur eben durch verschiedene Bücher, verschiedene Perspektiven davon irgendwie zu zeigen oder zu vermitteln. Da wurde ich aber auch oft gefragt, warum gibt es keine CD zum Buch und ich wollte das so direkt irgendwie nicht mischen. Weil ich, wie gesagt, für die Bücher eigentlich das Interesse wie ein visuelles ist oder ein Erzählen der Geschichte der Leute.
Und was ist denn aus deiner Sicht dabei rausgekommen? Wie würdest du dein Buchprojekt beschreiben für Leute, die das jetzt, und am Radio ist das ja eher normal, gar nicht sehen können?
Das Buchprojekt, das umfasst inzwischen 4 Bände. Der erste Band ist Sonidero City, was auch wie dem Ganzen den Titel gibt. Und das ist vor allem eine fotografische erste Übersicht über die Szene in Mexico City, in Monterrey, im Norden von Mexiko und ein Teil aus Kolumbien, wo die Cumbia ja herkommt. Dann gibt es einen zweiten Band, der heißt Panthers Collection. Da geht es eher um die Grafik der Sound Systems und um Jaime Ruelas, ein unabhängiger Grafiker aus Mexico City, der damals in den 80er Jahren eigentlich die Grafik und Logos der Sound Systems erfunden hat. Und das neueste Buch, Ojos Suaves, Soft Eyes, das ist eigentlich die Geschichte von einem knapp 70-jährigen Mexikaner, genannt Morelos. Und ihn habe ich ganz am Anfang meiner Recherche 2010 auf der Straße in Mexico City bei den Plattenhändlern, Verkäufern getroffen. Er war einer der ersten, der mit seinem Bruder zusammen in den 70er Jahren nach Kolumbien gereist ist, um die LPs zu kaufen, Cumbia-LPs zu kaufen und sie dann zurück in Mexiko auf einer Reise durchs Land an die Soundsystembesitzer verkauft hat. Also er hat eigentlich, also einerseits kennt er die meisten Leute der Szene, hat aber auch maßgeblich mitgeprägt, was gespielt wurde lange Jahre an den Veranstaltungen. Und das eben neueste Buch, Ojos Suaves, ist eigentlich seine Geschichte, ohne direkt ein Porträt von ihm zu sein. Wir sind zu dritt mit einem Musiker zusammen aus Mexico City, Carlos Icaza, sind wir mit ihm zusammen seiner damaligen langjährigen Route gefolgt und haben die Leute getroffen, die er durch diese Reisen kennengelernt hat, vor allem auch quasi die erste Generation der Sonideros und haben das aufgezeichnet, auch in Bild, aber auch in 30 Gesprächen, Interviews mit den Betreffenden Und das ist so ein auch wieder sehr, also so ein Oral History Band, kann man sagen, mit viel Text auch in Aufzeichnung dieser Gespräche. Und das Ganze, also die, sagen wir, die drei oder vier Bände, die es jetzt gibt, ich sage drei oder vier, weil es gibt ein Zwischenband, das ist ein Bootleg, eine Schwarz-Weiß-Kopie vom ersten Band von Sonidero City, den ich aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Gründen der Distribution habe drucken lassen in Mexiko. Deshalb sage ich vier, vielleicht sind es drei. Die Bände, die sprechen eigentlich über verschiedene Aspekte dieses Themas und mein Plan ist, 20 oder 30 Bände zu machen, was vielleicht nie geschehen wird, aber geschehen könnte. Und die Idee ist, dass eigentlich jeder Band dieser Reihe verschiedene Aspekte beleuchtet, dass es aber auch eigentlich eine Reise der Cumbia nach von verschiedenen Ländern zu ihrem Ursprung ist. Also ich reise eigentlich den Wegen der Cumbia nach rückwärts. Das heißt, der erste Teil ist jetzt aus Mexiko. Ich habe aber eine Recherche, die noch am Laufen ist in Peru, über die peruanische Cumbia. Ich werde im Februar nach Kolumbien fahren. Und eigentlich müsste dann der letzte Band in Zentralafrika stattfinden, wo die Cumbia ursprünglich herkommt.
Womit das Musikethnologische schon auch noch durchscheint. die ganze Sache wird nicht nur bei dir in der Schweiz liegen, in deinem Atelier, sondern du präsentierst das auch. In dieser Woche nehme ich zum Beispiel hier in Halle. Was muss man sich unter so einer Präsentation von einer Buchreihe vorstellen? Also insbesondere, wenn das so schön bildlastig ist.
Wir haben das vor einem Jahr eigentlich, als Ojos Suaves herausgekommen ist, der neueste Band, angefangen zu touren, fast wie eigentlich eine Band, die auf Tour geht, war das. Wir haben inzwischen 45 Präsentationen gemacht, in Mexiko vor allem, in verschiedenen Orten, aber auch, ich war kürzlich in Kalifornien. Und einige Präsentationen auch in Europa. Eben die nächste ist diesen Freitag in Halle. Normalerweise stelle ich eine knappe Stunde lang die Buchreihe vor, gebe auch ein bisschen einen Überblick über Cumbia-Musik in Mexiko und Soundsystem-Kultur, weil das hier ja nicht so ganz bekannt ist. Also eine Stunde etwa die Präsentation auf der Bücher mit vielen Bildern. Ich zeige Videos, die ich gefilmt habe an den Veranstaltungen. Und danach legt meistens, also wenn es in Mexiko ist, einer der Sonideros vom jeweiligen Ort auf. Hier in Europa sind es dann verschiedene Leute, mit denen ich befreundet bin, die Musik spielen, also die Cumbias auflegen nach der Präsentation. Wir haben uns bei den Präsentationen in Mexiko irgendwie inoffiziell darauf geeinigt, sollen nie mehr Worte gesprochen als Schritte getanzt werden an einer Präsentation. Also es ist zum einen ein Gespräch oder auch ein Vorstellen des Projekts, Gespräch mit dem Publikum, aber vor allem geht es auch darum, die Musik zu hören, zu tanzen und diese Kultur irgendwie nicht nur über Worte zu erfahren.